Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Darüber tauschen sich 4 Hundetrainerinnen aus und nehmen sich wichtige Themen im Leben mit Hunden vor. Und dabei eint sie eins, der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Wenn Hund auf Hund trifft, ist das nicht immer so einfach. Ute Roth, Eva Windisch, Sabine Wöhner und Nicole Gerwig teilen in dieser Episode ihr Wissen und ihre Erfahrungen dazu. Und ich darf auch dabei sein. Ute legt los.
Ich hatte mal einen extrem angstaggressiven Hund. Das war der 4. Hund, der bei uns eingezogen ist. Und der 1. Hund, mit dem ich in eine Hundeschule gegangen bin. Die Hundeschule war damals ein Hundesportverein. Und angeblich haben die alles nur nett und mit Leckerchen und was weiß ich gemacht. Tatsache war, nach einem Jahr hatte ich einen extrem angstaggressiven Hund, der nicht aushalten konnte, wenn er einen anderen Hund gesehen hat. Am besten ging es noch mit Hündinnen, die er womöglich schon länger kannte. Aber einfach so ein Hund auf der Straße treffen, ist der völlig durchgedreht. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand, der schon jahrelang Hunde hat, also das war, wie gesagt, der 4. Hund, und wir hatten, mein Mann und ich, schon 15, 20 Jahre Hunde, und mit keinem Hund gab es ein Problem bei Hundebegegnungen oder normale Probleme, weil nicht jeder Hund mag jeden Hund. Da gibt es immer mal irgendwelche Auseinandersetzungen. Warum kommt dann auf einmal sowas vor, dass man einen Hund im Haus hat, der andere Hunde nicht mag? Und das nimmt zu. Das nimmt enorm zu. Während zu der Zeit, wo wir unsere ersten Hunde hatten, dass jeder verstanden hat, dass nicht jeder Hund jeden Hund mögen muss und dass das völlig normal ist, dass man nicht permanent andere Hunde trifft, dass das vollkommen normal ist, dass wenn man einen Hund sieht, der irgendwie ein Problem hat, dass man dem ausweicht, hat sich das dann geändert, dass die Hunde, und das wird immer schlimmer nach meinem Empfinden, alles mitmachen müssen, was wir ihnen aufs Auge drücken. Unter anderem eben garantiert mit allen Hunden verträglich sein. Wie soll das funktionieren? Also ich bilde mir ein, dass wir 5, wie wir hier sitzen, Sabine, Eva, Bianca, Nicole und ich, recht verträgliche Menschen sind, vielleicht nicht mit allem und jedem. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kommen wir mit der Welt schon ganz gut klar. Und wenn zu mir Kunden in die Hundeschule kommen, vor allem neue Kunden, und ich sage, ach, das ist aber ein netter Hund, so ein freundliches Mädchen, so ein lieber Kerl, dann kriegen die manchmal ganz runde Augen und sagen, ja, aber der kann auch ganz anders. Den müssen Sie mal sehen, wenn er die und die Hunde trifft. Dann sage ich, ja, Sie müssten mich mal erleben, ich kann auch anders. Ich kann so anders, dass Sie das nächste Mauseloch suchen, aber ich wüsste gar nicht, warum ich mich jetzt so aufführen sollte. Weil wir sitzen hier ganz friedlich und freundlich, unterhalten uns, also läuft alles. Aber wenn ich entsprechend provoziert werde oder in die entsprechende Situation komme, wehre ich mich. Warum denken jetzt Hunde, sie müssen sich wehren, wenn sie einen Hund sehen? Ich möchte noch mal auf dieses Reel von der Anna Bazan hinweisen. Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt. Was ich so großartig fand, was ich so toll fand, wo sie sagt, ich weiß nicht, ob ich es wörtlich zusammenbringe, wie muss ich drauf sein, wenn ich im Prinzip den ganzen Tag auf 180 bin und ganz besonders, wenn ich einen anderen Hund treffe, einen Artgenossen. Welchen Grund gibt es denn, dass man gerade bei Artgenossen so explodiert? Und das, finde ich, sollten wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also zum einen ist es schlicht und ergreifend so, dass Unverträglichkeit mit anderen Hunden durch Schmerzen entstehen kann. Meine Indianer ist eigentlich völlig undramatisch mit anderen Hunden. Die hat einfach Angst, dass ihr ein anderer Hund wehtut. Und ich will das jetzt gar nicht so ausbauen, weil das ist ein Thema, über das wir nochmal getrennt sprechen. Aber auf jeden Fall sollte man das immer im Hinterkopf haben. Was natürlich auch sein kann, das ist, dass es eine rassetypische, nicht unbedingt Unverträglichkeit, aber sagen wir mal Intoleranz gegenüber anderen Hunden gibt. Zum Beispiel Hunde, die seit Hunderten und Tausend Generationen gezüchtet wurden, Wachaufgaben zu erfüllen, gerade und besonders an Viehherden, die sehen in anderen Hunden zunächst mal einfach eine Konkurrenz. Eine Konkurrenz, die an ihre Schafe oder Rinder oder was weiß ich was will. Und die muss man verjagen. Das heißt also, auch Hunde, die ganz speziell für Wachaufgaben gezüchtet wurden, also Grundstücke bewachen oder was auch immer, die sind generell kritisch zu betrachten, wenn man sich denen nähert, wenn die das jetzt gerade nicht so lustig finden. Und bei Hunden ist es halt dann oft noch ein bisschen extremer. Und dann ist es natürlich so, dann gibt es Hunde, die brauchen einfach eine große Individualdistanz. Und es gibt Hunde, die haben irgendwie keine. Also ich denke jetzt da mal so an den allseits geliebten Familienlabrador. Eine Kollegin von mir hat es mir auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, der eine Hund zeigt dem Labrador schon das ganze Esszimmer und droht ihm mit Mord und Totschlag. Dann gibt ihm der Labi einen freundlichen Rippenstoß und sagt, ach, aber jetzt machen wir doch erst ein Rennspiel, oder? Und dann können wir weiterreden. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Riesenschnauzer habe, Riesenschnauzer finde ich ganz tolle Hunde, aber die haben eine große Individualdistanz. Und wenn der jetzt mit so einem übertrieben körpernahen, körperbetonten Distanz völlig ist für den Fremdwort Labrador zusammentrifft, dann kann es halt knallen. Und das hat aber nichts mit irgendeiner abartigen Unverträglichkeit zu tun, sondern einfach damit, dass die Menschen nicht darauf geachtet haben, was der einzelne Hund für ein Bedürfnis hat. Aber das Hauptproblem sind gar nicht diese Punkte, sondern dass wir das den Hunden wirklich regelrecht beibringen und anerziehen. Nehmen wir mal zum Beispiel Welpenspielstunden. Also ich mache schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren keine mehr. Am Anfang habe ich noch welche angeboten. Ich habe pro Hund 5 Euro gekriegt. Ich hätte pro Hund 50 kriegen müssen. Es war Schwerstarbeit. Und ich hatte alle Hände voll zu tun, die schlimmsten Dinge zu verhindern. Ich sehe jetzt schon die Kommentare vor mir in den Kommentarzeilen. Ja, aber gegen eine gute Welpenspielstunde kann man doch nichts sagen. Jetzt werde ich euch mal erklären, wie eine gute Welpenspielstunde aussieht. Nämlich pro Hund ein wirklich qualifizierter Trainer, eine wirklich qualifizierte Trainerin. Das heißt, ihr habt 6 Hunde und braucht hochqualifiziertes Personal, um das wirklich gut auf die Reihe bringen zu können. Und da frage ich mich halt wirklich, wer kriegt denn das hin? Niemand. Also lassen wir es bitte bleiben. Und in diesen Welpenspielstunden entstehen ganz, ganz, ganz viel grundlegende Probleme. Da ist ein Hund dabei, der ist ein bisschen schüchtern, der braucht ein bisschen Zeit, der will sich erstmal alles von der Ferne anschauen. Und die anderen, die purzeln halt da irgendwie rum, die meinen das vielleicht gar nicht böse und fallen über den drüber. Und das passiert immer und immer wieder und da reicht eine Stunde und dann sagt dieser schüchterne Hund, ich habe keinen Bock mehr auf andere Hunde. Aber die Leute sagen, naja, der gewöhnt sich schon dran. Und dann gibt es noch eine Welpenspielstunde, noch eine, noch eine, noch eine. Und solange der so ganz klein und mickrig ist, macht er das alles mit. Und spätestens, wenn er in die Pubertät kommt, sagt er, jetzt ist gut, jetzt lasse ich es mir nicht mehr gefallen. Also das ist nur ein Beispiel, wie es in Welpenspielstunden schiefgehen kann. Ich kann jetzt hier nicht pausenlos über Welpenspielstunden reden, weil es gibt ja noch mehr Punkte. Der nächste Punkt ist die ach so beliebte Hundewiese, wo die Menschen hingehen und sich ihren Kaffee mitnehmen oder einfach nur Leute treffen und dann liefern sie ihre Hunde da ab, wie ihre Kinder am Spielplatz und setzen sich auf eine Bank oder stehen irgendwo rum und quatschen, zeigen sich ihre neuesten Handyvideos und in der Zwischenzeit machen die Hunde alles unter sich aus. Und da haben natürlich die verloren, die sich nicht wirklich wehren können, die sich nicht durchsetzen können. Aber die sind natürlich nicht sehr glücklich bei der ganzen Angelegenheit. Und je öfter, dass sie das mitmachen müssen, umso schlimmer ist es halt auch für sie. Und im Klartext heißt es ja auch, dass die diesen Frust von der Hundewiese dann auch mitnehmen. Die sind jetzt, weiß Gott, wie oft überfallen worden, angekläfft worden, über den Haufen gerannt worden. Und dann geht man mit diesem Hund nach Hause, freut sich, weil man hat so nette Gespräche mit den anderen Hundehaltern geführt und man hat so niedliche Hundevideos auf dem Handy von dem anderen angeguckt. Und dann explodiert dieser Köter einfach, wenn ein anderer Hund um die Ecke kommt. Ja, so eine Überraschung aber auch. Also Hundewiesen sind auch eine wunderbare Brutstätte für Unverträglichkeit mit Hunden. Dazu passt ganz gut, dass man die Hunde bei Begegnungen mit anderen Hunden immer sich selbst überlässt. Also ich meine jetzt gar nicht mal nur, das machen die unter sich aus. Das ist ja schon schlimm genug. Selbst wenn man das eigentlich nicht so sieht, dass die das alles unter sich ausmachen. Ich kann doch nicht einfach, wenn ich sehe, dass mein Hund irgendwie komisch reagiert, der muss ja noch gar nicht mehr Angst zeigen oder Stress oder was auch immer, sondern der muss bloß so ein bisschen verzögern, da genau hinschauen, oh, da kommt ein Hund, so ein bisschen, finde ich jetzt nicht so toll, dann kann ich doch für mich und für meinen Hund, das ist ja auch für mich gut, kann ich doch eine Strategie entwickeln, wie wir das gut meistern können. Also ich suche mir irgendwie einen geschützten Platz, wo ich mit ihm warten kann. Eine Toreinfahrt oder in eine Wiese reingehen. Ich muss mich ja gar nicht verstecken, aber so, dass der Hund Platz hat und Distanz genug hat, um zuzugucken, dass der andere Hund ruhig vorbeigeht. Oder ich gehe weg mit ihm. Oder ich stelle mich vor ihn hin oder was auch immer. Aber so, dass ich ihm zeige, ich helfe ihm, anstatt ihn einfach sich selbst zu überlassen und er wird halt dann mit der Situation nicht fertig. Was ich auch eine sehr lustige Geschichte finde, das ist, wenn Leute sagen, also mein Hund ist sozial unglaublich kompetent, der unterwirft sich immer. Das finde ich gut. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Unterwerfung, also die aktive und die passive. Es ist immer der Hund, der sich unterwirft, das ist ein blödes Wort, aber mir fällt jetzt da nichts anderes ein. Und der schwänzelt, sage ich mal, um den anderen rum und tut dem schön und sagt, ja, ist doch alles gut und so. Und damit ist es dann in der Regel auch erledigt. Die passive Unterwerfung, da überlegt sich der, der sich, legt sich der, der sich unterwirft, auf den Rücken und bietet dem anderen praktisch seinen empfindlichen Bauch und seine empfindliche Kehle. Und wenn der andere sauber ist, dann geht der einfach weg. Aber das läuft in der Regel so nicht, sondern die meisten Hunde gehen dann erst recht hin und schnüffeln an dem rum und hindern den daran, dass er aufsteht. Und da spätestens hört der Spaß auf. Allerspätestens. Allerspätestens, da muss man dazwischen gehen, muss seinem Hund helfen. Wenn schon der Besitzer von dem Prollhund das nicht schafft, dass er seinen Hund an so einem Schwachsinn hindert, dann gehe ich dazwischen und schicke den weg. Also meine Hunde müssen sowas nicht machen. Ich muss da nicht dazwischen gehen, weil ich achte vorher drauf, dass sowas nicht passiert. Und das sind alles Dinge, die in den Hunden einen unglaublichen Frust erzeugen. Und irgendwann ist halt Schluss mit lustig, mit der Frustrationstoleranz. Und dann knallt es halt. Dann springt da vielleicht irgendwann mal irgendeinem Hund ins Gesicht, der überhaupt nichts dafür kann, der halt einfach bloß blöderweise da ist. Das ist so, wie wenn ihr den ganzen Tag Stress habt auf der Arbeit und am liebsten euren Chef kreuzigen würdet und eure Kollegen zum Fenster rausschmeißen und was weiß ich nicht alles. Gibt ja so schreckliche Sachen. Ich hatte ja auch schon so Jobs, ja. Und dann kommt ihr heim und setzt euch hin und wollt einfach nur eure Ruhe und dann sagt euer Partner, ach Schatzi, magst du uns nicht noch ein Bierchen holen? Und dann kriegst du einen Wutanfall. Hol dir dein Scheißbier selber. Der kann gar nichts dafür. Oder Kaffee oder ist ja egal oder Kekse, völlig egal. Der kann gar nichts dafür. Aber an dem lasst ihr dann euren Frust aus. Und so geht es den Hunden halt auch sehr oft, dass die dann irgendwo kommt es halt dann raus, wie ein Dampfkessel. Wenn zu viel Dampf draus ist, irgendwann explodiert er. Ja, und dann denken manche, jetzt mache ich mit meinem Hund ein ordentliches Training. Ich bin in so einer Hundegruppe, in der bin ich ja eigentlich nur. Also ich diskutiere da schon auch ein bisschen mit. Da sind auch sehr viele nette Leute drin. Die ist auch sehr gut geführt. Da gibt es kein Gezicke und kein Gestreite. Deswegen bin ich da nach wie vor. Ich habe da so ein bisschen das Ohr an der Menge, sage ich mal so, damit ich halt ein bisschen mitkriege, was die normalen Leute so reden. Und da wird über solche Sachen, wie übe ich Hundebegegnung mit meinem Hund? Du, pass auf, ich habe auch einen ganz tollen Hund, der da auch, und das machen wir so und so, und dann gehst du einfach, du gibst ihm schickes Beifußkommando und mit ganz viel Keksen und dann führst du ihn vorbei und meiner, der macht in der Zwischenzeit Platz, einfach schönes Platz bleib und so können wir das üben. Ah, super. Und was lernt der Hund da? Vielleicht klappt es ja auch, ich will ja gar nicht leugnen, dass das klappt. Und da hat er dann gelernt, das ist okay, wenn andere Hunde von vorne kommen. Das ist normal, das ist okay. Der legt sich dann sofort hin, der mich nervt und ich kriege ein Kommando und dann funktioniert es ja. Und was ist, wenn sich der Hund nicht hinlegt oder wenn der nicht sitzen bleibt oder wenn keiner da ist, der dem Hund ein Kommando gibt? Was ist dann? Kann ich Verträglichkeit kommandieren? Finde ich sehr schräg und sollte man darüber nachdenken. Was so eine zweite Pauschallösung ist, ich gehe da ganz schnell vorbei. Das ist hochgefährlich. Weil sich schnell auf etwas zu oder schnell von etwas wegbewegen, ist Angriff bzw. Flucht. Denken wir an den berühmten Hund hinterm Gartenzaun, an dem alle schnell vorbeigehen, weil das so nervig ist, weil der immer bellt. Versucht einfach mal Folgendes, wenn ihr auch alleine, ohne Hund, wenn ihr so einen Hund in der Nachbarschaft habt, Nehmt einfach schön Abstand, so viel Abstand, wie ihr machen könnt. Geht langsam vorbei, bleibt immer wieder mal stehen, schaut so ein bisschen auf die Seite, nicht zu dem Hund hin, keinen Kontakt aufnehmen mit dem Hund. Einfach so ein bisschen sich mit was anderem beschäftigen, ganz ruhig vorbeigehen und den Kerl einfach in Ruhe lassen. Also meine Indianer ist ja am Zaun auch nicht so furchtbar nett. Und alle Leute, die ich gebeten habe, dass sie das mit ihr machen und die das dann auch tatsächlich mal ausprobieren, sagen, aha, das dauert ungefähr 10 Sekunden. Dann hört die auf zu bellen. Dann beobachtet die mich noch ein bisschen und dann geht sie weg. Und dann bleibt sie in einiger Entfernung stehen und passt auf, was passiert. Und das war's dann. Wenn ich jetzt einen Hund dabei habe, ist es natürlich schwieriger. Da muss ich es natürlich noch ein bisschen genauer ausfeilen. Aber wenn ich schnell auf diesen Hund zulaufe, an dem ich vorbei will, sage ich meinem Hund ja, wir greifen den jetzt an. Und dem anderen Hund sage ich auch, wir greifen dich an. Und mein Hund will aber alles Mögliche, bloß niemanden angreifen. Der will eigentlich nur weg aus dieser Scheißsituation und der andere Hund vermutlich auch. Und dann rennen wir vorbei und fliehen. Und ich vermutlich, wenn mein Hund entsprechend drauf ist, mit einem schreienden, bellenden, kreischenden Köter an der Leine. Also Geschwindigkeit rausnehmen ist eigentlich immer eine ganz gute Lösung. Ja, jetzt will ich noch einen ganz kurzen Satz sagen zu diesen unerträglichen Videos, die kursieren. Wie mache ich Hundebegegnungen gut und sicher, sodass mein Hund nie wieder? Schaut euch die bitte genau an. Ich ziehe mir zurzeit relativ viel so ein Zeug rein, weil jetzt im Winter ist es bei mir ruhig in den Ferienwohnungen und da tue ich mir sowas dann manchmal an. Also da wird ein Hund zum Beispiel irgendwo platziert, der nicht ganz offensichtlich ein ganz hartes Bleibkommando hat, weil der rührt sich nicht vom Fleck. Dann ist irgendwo nochmal irgendein so eine Provokation und dann geht der Trainer mit seinem in der Regel sehr schüchternen Hund ganz nahe an diesem bleibpositionierten Hund vorbei, also da, so dass sich die fast berühren. Und der Trainerhund, der guckt den schon ganz traurig und hilflos an. Und dann wird er so ein bisschen getätschelt, hast du gut gemacht. Und der spricht aber natürlich vor allen Dingen in die Kamera und sagt: Seht, da geht ganz einfach. Ihr müsst es nur ordentlich üben. Ihr könnt es gerne mal versuchen. Also ich sage euch, ich stelle euch keinen Hund zur Verfügung. Dass das mal ganz klar ist, weil das ist pervers. So etwas bringt man nicht hin ohne Druck und grausamen Zwang. Und so erzeugt man in den Hunden einfach immer nur mehr Frustration. Dass wir damit sehr viel Frustration erzeugen, werden wir auch nicht bekämpfen können durch immer mehr Impulskontrolle und Frustrationstoleranztraining. Aber das, glaube ich, ist eine eigene Podcast-Folge, über die wir mal eigens sprechen. Das lasse ich jetzt mal einfach hier so stehen. Ich denke, jetzt haben wir ein bisschen Stoff zu diskutieren, oder? Was meint ihr? Eva, was meinst du?
Ja, im Grunde hast du wirklich alles bereits gesagt und dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wollte auch nur noch mal meine Erfahrung zum Thema Hundewiese sagen, weil wir auf Sylt ja 3 Hundewiesen haben und eine davon ist wirklich gigantisch groß mit Landschaft. Ein Traum, wirklich ein Traum, wo die Hunde sich auch zurückziehen können. Aber was ich gerade in letzter Zeit dort erlebt habe, die Hunde haben dort alle Freude, es ist schön, machen ihr Ding. Und es kommen immer wieder Leute rein mit wirklich gerade frisch geschlüpften Welpen. Und der Welpe kommt zur Tür rein, er ist total verängstigt. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Und prompt stürzen sich 5 hyperaktive Hunde auf ihn. Er versucht zu fliehen. Und der Halter dieses kleinen Babys, dieses Frischlings, sagt, das muss er lernen. Und ich verstehe es nicht. Das ist ein Tierbaby. Voller Angst. Was soll das bitte lernen? Mein Mensch hilft mir nicht, niemand hilft mir und wenn ich groß bin, dann helfe ich mir selber. Also daraus kann nur ein Hund werden, der aggressiv bei Hundebegegnungen ist und mit Sicherheit kein Hund, der sagt, ach Mensch, Kumpels, komm du mal alle her, voll lustig hier. Und immer dann wirklich alle nur mit so kleinen Hasis, also echt gerade 8 Wochen, wenn überhaupt. Immer mit der Prämisse, das muss er lernen. Das machen die schon unter sich aus. Ja, sagt es meinem kleinen Kind gerade, das in eine schlägernde Hooligan-Bande geschickt wird. Das machen die schon unter sich aus. Also, Hallo Empathie, gibt's dich noch oder bist du irgendwo in dieser Gesellschaft verloren gegangen? Es ist nur traurig. Sabine, was meinst du dazu?
Ich gebe dir total recht, ja. Also abgesehen davon, dass mit viel zu jungen Hunden viel zu schnell, viel zu unnützer Kokolores betrieben wird, weil ich weiß nicht, in irgendwelchen Köpfen geistert es noch rum, was er bis in einem halben Jahr nicht kann, das lernt er nie mehr, nie mehr. Und dann werden die natürlich gleich erstmal mit Eindrücken voll gepflastert und je mehr, desto besser. Da schleppt man die Welpen, keine Ahnung, fünf anderen Welpen an Bahnhof, ins Kaufhaus, sonst wohin. Der kann jetzt statt, nachdem er einmal dort ist und lässt ihnen keine Gelegenheit, die Dinge selber in ihrem Tempo kennenzulernen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Das werden wir aber auch noch gesondert besprechen, denke ich mal, diesen Sozialisationswahnsinn. Wo ich ein bisschen hin sensibilisieren möchte, ist, dass man sich einfach bewusst sein muss, dass wir es mit Beutegreifern zu tun haben. Und natürlich sollen wir unsere Hunde nicht mehr mit freilaufenden oder wildlebenden Wölfen vergleichen. Unsere Hunde sind ja eher wie juvenile Wölfe. Deswegen sind die eigentlich auch bis ins hohe Alter ganz spielbereit oder kooperationsbereit mit anderen Hunden. Aber eigentlich ist es in der Genetik von einem Beutegreifer, der eigene Familienverbände gründet, überhaupt gar nicht vorgesehen. Kein Wolf vom einen Rudel geht zum anderen Wolf vom anderen Rudel und sagt, ah, schön, dass es dich gibt. Wollen wir mal miteinander Fische jagen? Das passiert so nicht. Der Rüde vom anderen Rudel, jetzt mal, wir sind ja alle erwachsen, ne? Der frisst mein Fressen und der fickt meine Weiber. So ist es. Deswegen ist da natürlich auch eine Konkurrenz da, wie die Ute schon gesagt hat. Da ist Konkurrenzdenken da und es ist ein Stück weit noch genetisch verankert. Dass unsere Hunde so bereit sind und eigentlich sehr sozial sind mit anderen Hunden, das würde ich immer als Geschenk betrachten und nie als Selbstverständlichkeit. Und wenn ich halt nun mal einen Hund habe, der aus irgendwelchen Gründen nicht unbedingt die Gesellschaft von fremden Hunden schätzt und andere Hunde entbehrlich findet, dann ist das so. Dann schaue ich mit ihm, dass ich halt so gut wie möglich aus dieser Nummer rauskomme. Mein Pauli zum Beispiel. Ich hatte den Hund 2 Wochen und er ist mir von einem Hoverwart überfallen worden. Der Pauli hat alles richtig gemacht. Er hat sich auf den Rücken gelegen, hat sich unterworfen. Wie die Ute schon schön sagt, ein anderer hätte das erkannt und wäre gegangen, so der nicht. Der hat ihn im Genick gepackt und hat ihn geschüttelt wie ein Karnickel. Das war Tötungsabsicht. Und so hat sich mein kleiner Hund auch gefühlt. Dass der bis heute, das ist jetzt 8 Jahre her, da war er knapp ein Jahr alt, jetzt hatte er seinen 9. Geburtstag, dass der bis heute nicht unbedingt zu jedem sagt, oh komm, ich lade euch alle ein in mein Haus, wir feiern Party. Das dürfte klar sein. Es geht mit vielen, vielen Hunden geht's. Er ist eigentlich sehr, sehr sozial. Er braucht seine Zeit. Er möchte diese Hunde anschauen. Er möchte die Geschwindigkeit entscheiden, in der er auf den Hund zugeht oder halt auch nicht. Der möchte manchmal auch weggehen und das sollte man halt dann sehen irgendwie. Und leider ist es halt nun mal so, dass in unserer Gesellschaft die Leute, die einem entgegenkommen, das minimalste Verständnis für sowas haben. Die sehen da nur einen kleinen kreischenden Hund an der Leine und denken, die ist doch Hundetrainerin und der Hund pöbelt so rum. Es ist mal so, es gibt Gründe dafür. Und wenn man dann einen zweiten Hund dazu hat, hat man wieder ganz andere Dynamik. Ist bei mir so, der eine will hin, will zu jedem Freund sein, er fiddelt eigentlich eher und beschwichtigt eher, aber er möchte erstmal nett sein und Kontakt. Und der andere geht hin und möchte eigentlich eher Abstand. Ja, dass man da irgendwo einen Mittelweg finden muss, ist klar, ne? Also einfach nur mal so zum drüber nachdenken. Wenn ihr mal auf dem Weg seid und habt einen verträglichen, netten Hund und ihr seht irgendwelche Hundehalter, die mit ihren Hunden sich ein bisschen an den Rand stellen oder ein bisschen weggehen, womöglich wäre es gut, wenn man entweder stehen bleibt im Abstand und eine kleine Schwätzle führt oder einfach langsam vorbeigeht. Dann das Nächste, das möchte ich noch kurz erwähnen, da gab es eine Studie wieder um die Uni in Budapest. Der Dr. Miklósi hat es wieder initiiert. Da wurde tatsächlich fest, also diese Hundeplätze bei uns kennt jeder, der mal auf einem Hundeplatz war. Da ist es ja bei Strafe und unter Androhung von Geldstrafen und Foltermaßnahmen verboten, dass die Hunde sich mit Markierungen beschäftigen, geschweige denn, dass die Hunde Markierungen absetzen dürfen. meine, okay, dass man jetzt die Geräte und irgendwelche Sachen nicht, klar, logisch, aber am Rand vom Platz, am Zaun, es ist komplett verboten. Ist utopisch. Jeder Hund, so schnell kann man gar nicht. Jeder Rüde pinkelt irgendwo mal hin. Aber wenn man dann den anderen Hunden verbietet, diese Markierungen lesen zu dürfen, oder auch draußen, das muss ja nicht unbedingt ein Hundeplatz sein, das kann auch draußen auf der Gassestrecke sein, wenn man dem Hund verbietet, die Markierungen und die Botschaften und die Nachrichten, die andere Hunde dahinter lassen, zu lesen. Und wenn man sogar noch den Hund anschnauzt und ihn wegzerrt und ihm auf eine gewisse Art und Weise Schmerz zuführt, dann ist die Chance echt verdammt groß, dass, wenn er auf den Erzeuger dieses Geruches trifft, dass der Hund nicht freundlich reagiert. Mhm. Das ist ganz, ganz erstaunlich, aber eigentlich auch nicht. Ute, was meinst du?
Mir ist gerade eingefallen, wie du das erzählt hast, Sabine. Ich war mal bei einer sehr interessanten Hundebegegnung dabei. Und zwar war das 1999, da hatten wir mal kurzfristig keinen Hund. Und da haben wir eine Woche Urlaub gemacht in Kroatien, in einem Häuschen von einer Bekannten von uns. Und an dem Hof, wo sie ihr Häuschen hatte, da hat noch eine Hündin gelebt, die war bei der alten Bäuerin. Und die ist mit uns spazieren gegangen. Die hatte auch einen Lover, diese Hündin. Der kam jeden Früh um 8. Und ist abends um 8 oder 9 ist er wieder abgehauen. Und den ganzen Tag haben die beiden Hunde zusammen verbracht. Und wenn wir spazieren gegangen sind, sind die Hunde immer mit. Und wir sind natürlich da querfeldein, irgendwo so in Richtung nächstes Dorf. Und die sind immer bis zu einer bestimmten Stelle mitgegangen. Und da sind sie geblieben. Und wenn wir zurückgekommen sind, dann sind wir vielleicht nicht genau die gleiche Strecke zurückgegangen, sondern im Prinzip so ein Bogen. Und dann sind die mit uns innerhalb von ihrem Bereich mitgelaufen, parallel zu uns. Und irgendwo haben wir uns dann wieder getroffen. Und der erste Hund, der uns im Nachbardorf begegnet ist, das war ein ganz niedliches, ganz entzückendes, so ein kleines Mischlingshundemädchen, ganz süß. Die hat sich ein Loch ins Bauch gefreut, dass wir da kamen. Also die war total, total super lieb und nett. Und ich sage jetzt mal, naiv betrachtet, gibt es jetzt keinen Grund, warum die beiden, der Rüde und die Hündin, nicht mitgegangen, also für uns keinen Grund, warum die nicht mitgegangen sind, weil die kleine Maus da, ja, die wäre doch für die, die hätten die doch, ne, also das war doch kein Endgegner für die. Aber die haben respektiert, bis dahin geht unser Bereich und weiter gehen wir nicht mehr. Und in ihren Bereich ist auch niemand eingedrungen. Da waren vielleicht noch andere Hunde im Dorf, die haben dazugehört. Und da haben sich welche verstanden und welche nicht so gut verstanden. Die sind sich dann ausgewichen. Aber es gab es einfach nicht, dass Hunde in sowas reingezwungen werden. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was bei uns heute permanent passiert. Jetzt können wir aber bei dieser wahnsinnigen Hundepopulation, die wir halt in Deutschland haben, können wir das halt nicht so machen wie in so kroatischen oder auch uckermärkischen Dörfern. Das ist ja logisch, aber dann muss man halt andere Mittel und Wege finden, wie man das Ganze für die Hunde gut organisiert, oder Sabine?
Absolut, aber wenn ich jetzt das vergleiche, das ist auch noch so ein Punkt, über den man vielleicht einfach mal nachdenken soll. Ich bin ja Landkind, also ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen. Und es gab so viele Hunde. Es gab so viele Hunde. Jeder Bauernhof hat einen Hund. Also wir hatten so viele Bauernhöfe, 11 Stück, jeder hat einen Hund. Und die Leute hatten viel Hunde, damit sie aufs Haus aufpassen und so Dinge machen. Die Hunde, ich kann mich nicht erinnern, dass man mit den Hunden so Gassi gegangen ist, wie man es heute gegangen ist. Die waren im Garten, die waren immer zu mit dabei, bei den Geschicken, die waren auf dem Feld mit dabei, wenn man da mit geholfen hat. Ich weiß noch, meine Oma, die hat ja auch immer Kartoffelernte geholfen oder so, da waren immer irgendwelche Hunde mit dabei, die da einfach mit rumgedümpelt sind und dann nebenher eine Ratte gefressen haben oder eine Maus, die dort war. Die durften einfach bei der Familie sein. Ansonsten sind diese Hunde tatsächlich auch gerne mal gestreunt und ich kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung, vielleicht verdrängt man das auch noch, wenn man so kindliche Erfahrungen macht, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich jemals Hunde hätte raufen sehen. Und wenn doch mal Hunde gerauft haben, dann war so der Konsens, naja, das sind halt Hund. Die kriegen sich schon wieder ein, weil halt eine Maus gefressen haben, die da eine, also da wurde kein so ein Gewese drum gemacht. Da wurde das als Teil der normalen hündischen Kommunikation, weil Aggression ist ja per se, da hatten wir ja auch eine Folge drüber, Aggression ist ja per se erstmal nichts Negatives. Das ist bloß in unserem Kopf so negativ konnotiert. Es ist ja Kommunikation. Es ist ja einfach Kommunikation, die da stattfindet. Und diese Hunde, die durften halt noch kommunizieren. Die durften noch kommunizieren. Heute dürfen sie es nimmer. Da wird das Knurren schon abgewöhnt. Wenn manche begriffen haben, dass Knurren eigentlich Sprache ist, okay, dann darf er knurren. Aber trotzdem geht man frontal auf den anderen Hund zu. Also es werden da sämtliche hündische Höflichkeitsregeln, teilweise sehenden Auges, werden da ignoriert. Und die Hunde sollen sich in solchen Situationen angepasster verhalten, wie wir Menschen es jemals in der Lage wären zu tun. Das finde ich ziemlich schräg. Also da sollte man vielleicht auch mal sich Gedanken drüber machen, dass man einfach mal nicht gleich einen Hysterieanfall kriegt, wenn ein Hund einen anderen anknurrt. Mir ist es neulich mit dem Pauli passiert. Mein Pauli, von dem ich gerade erzählt habe, dass er andere Hunde entbehrlich findet. Wir haben einen Lieblingsfeind. Der wurde vererbt vom Jasko noch. Also der Pauli mochte den nie, weil er es gewagt hat, dieser Hund, seinen heißgeliebten Opa anzubellen. Das geht nicht. Auf alle Fälle ist es sein Lieblingsfeind, aber wir nehmen das ganz sportlich, die Familie. Das sind zwei ganz furchtbar nette junge Leute, die den Hund haben. Da winkt man sich halt kurz und geht bögen. Oder wenn wir nicht ausweichen können, naja, dann gucken wir halt, dass wir die Hunde festhalten und warten, dass der Anfall vorbeigeht. Was will man denn groß tun? Da machen wir keinen Geschiss drum. Und neulich ist es tatsächlich passiert. Unaufmerksam morgens, ich noch halb verschlafen, es war ein Sonntag früh oder so, und der Pauli lief mit schleppender Schlepp beziehungsweise ohne Leine durch unser kleines Wäldchen und plötzlich ist er ab und ich höre Geschrei. Und ich denke, um Gottes Willen, was ist denn da los? Also ist er um die Ecke rum und just, also dieses Geschrei hat gedauert 15 Sekunden oder so, nicht lang. Und diese beiden Gockel, die sich anbrüllen, auf 200 Meter Entfernung standen sich gegenüber, haben sich angeguckt, sind ein bisschen im Kreis umeinander rumgestiefelt, haben sich dann gegenseitig am Hinterteil gerochen und dann sind wir unseres Wegs gegangen. Und das Herrchen meint doch so, das war vielleicht jetzt echt einmal nötig. Na, aber das war so, die haben da kein Gewese gemacht und das hält einem immer wieder vor Augen, was soll denn im schlimmsten Fall passieren, tatsächlich. Also man hat so und so lang Hunde und man hängt sich an einem Vorfall, der vielleicht oder an zwei Vorfällen, die vielleicht echt übel sind, hängt man sich so auf und die zieht man dann sein ganzes Hundeleben, Hundehalterleben lang dann mit und hat Angst vor womöglichen Begegnungen, die wahrscheinlich gar nicht stattfänden, hätte ich nicht so Angst davor. Also jetzt mal, um von hinten anzugehen. Also diese Begegnung war für uns alle gut. Wir haben uns seitdem nicht wieder getroffen. Vielleicht hat sich ja da was verändert. Vielleicht auch nicht. Aber es ist egal. Letztendlich wissen wir jetzt, im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, es überleben alle. Und es war wirklich nur kurz laut und dann haben die gesprochen miteinander. So. Haben sie vielleicht ein wenig angekäst, das wollte ich dir schon lange mal sagen, du Arsch, ja genau, komm nur her und so. Und aber im Endeffekt, da wollte keiner den anderen töten. Warum auch? Warum auch? Bianca?
Ja, ich glaube, das, was auch immer wieder fehlt, und das hatten wir auch schon in vielen Folgen, ist das Thema Körpersprache des Hundes lesen. Der Klassiker ist ja der Hund fiddelt und der Halter sagt, ach guck mal, der will ja spielen. Und erkennt nicht, dass sein Hund gerade nicht genau weiß, was er machen soll. Also es ist immer wieder dieses, wenn du dir einen Hund zulegst, bitte, bitte, lese wenigstens Turid Rugas und lerne die Sprache deines Hundes kennen, damit du ihn schützen kannst.
Ja, da hast du sehr recht. Nicole?
Ja, ich möchte auch gerne nochmal ein Plädoyer halten für, sag ich mal, eine gewisse Achtsamkeit und auch Rücksichtnahme unter den Hundehaltern oder allgemein, wenn man draußen mit seinem Hund unterwegs ist. Weil ich halt immer wieder feststelle, dass wenn man mit einem Hund, dem Hundebegegnungen einfach nicht so leicht fallen, sei es einfach, dass ihm jemand zu nahe kommt oder dass er Angst vor anderen Hunden hat, dass es die meisten Menschen null interessiert, selbst wenn man sie drauf anspricht und einfach fragt, können sie mal einen ganz kleinen Moment stehen bleiben. Ich hatte das jetzt erst wieder bei einem Trainingsspaziergang, dass das unser Trainingshund super gemacht hat, fantastisch gemacht hat. Ich habe die andere Hundehalterin gebeten, einen Moment mal kurz stehen bleiben, wäre das möglich? Und die hat dann nach 10 Sekunden, hat sie gefragt, wie lange dauert es denn jetzt noch? Es ist so schade, dass man den Hunden wirklich nicht die Möglichkeit gibt, dass halt auch Hundebegegnungen positiv erlebt werden können. Und wir müssen halt daran denken, dass unsere Hunde sehr, sehr viel über Emotionen lernen. Also wie fühlt sich das denn an, andere Hunde zu treffen? Wie geht's mir dabei? Das wird ganz oft schon bei den Welpen verkehrt gemacht. Also jede Aktion, die ein Welpe dann macht, wird eigentlich schon negativ belegt. Ne? Also macht der Wuff, dann wird gleich Nein gebrüllt. Zieht er nach vorne, dann wird er gleich zurückgezerrt. Möchte er einfach weggehen, dann wird er wieder rangezogen. Das heißt also, wir verknüpfen ja das von vornherein schon extrem negativ, weil wir dem Hund auch nicht mal reden lassen. Also einfach nicht mal stehen bleiben und auch mal beobachten. Bianca hat es ja eben auch schon gesagt, diese Körpersprache lesen lernen, ne? Das sollte quasi Pflichtprogramm sein, bevor man sich überhaupt einen Hund ins Haus holt. Und das ist so wichtig, dass wir dran denken, Hunde lernen über Emotionen. Sie lernen darüber, wie sich Situationen für sie anfühlen.
Ja, Nicole, da hast du jetzt was sehr Wichtiges gesagt, dieses sich anfühlen, weil ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was die Anna Bassan in ihrem Reel da gesagt hat, weil das so schön war. Wie fühle ich mich, wenn ich permanent auf 180 bin und ständig alles anschrei und alles von mir weghalten will? Es geht jetzt in der Folge natürlich hauptsächlich um Hundebegegnungen. Aber wie fühlt sich das an für einen Hund, wenn er mit anderen Hunden eigentlich nichts zu tun haben will? Mein Fritzi, der Hund, von dem ich am Anfang erzählt habe, der so angstaggressiv war, der hat seine Frauen, hat der heiß geliebt, seine Mädels. Der hat ja auch zweimal gedeckt. Seine Kinder, die hat der heiß geliebt. Das war kein asozialer Hund. Der ist asozial geworden durch absurdes Training. Wir haben das wieder einigermaßen gut hingekriegt. Also er konnte zum Schluss ganz gut mit Hundebegegnungen umgehen, auch mit den Hunden bei uns, die im Gästegarten waren, also Feriengäste oder die auf den Stellplätzen bei den Reisemobilen waren. Die haben ihn überhaupt nicht mehr interessiert. Da konnte er super damit leben. Aber wie muss sich dieser arme Kerl gefühlt haben, der eigentlich ein freundlicher, netter Hund mit anderen Hunden gewesen wäre, wenn wir keinen Blödsinn mit ihm gemacht hätten? Bisschen viel Konjunktiv, ne? Sowas ist nicht gut. Und erst nach einiger Zeit, nachdem ich ein Jahr lang alle Hundebegegnungen vermieden hatte und dann ganz, ganz, ganz langsam einfach Zufallsbegegnungen gesucht habe und die einfach immer positiv belegt habe, hat er gesagt, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Die Ute hilft mir ja doch. Und dann konnte er der damit abschließen.
Bei uns war das der Game Changer, dass er lernen konnte, dass ich für ihn da bin, dass mir das ja wichtig ist, dass ich den Hund in seine Emotionen nicht allein lasse. Ich kann immer noch nicht irgendwie an allen fremden Hunden mit dem kleinen Finger und lockerer Leine vorbeilaufen. Aber er weiß, dass wenn er mich anschaut, oder muss er nicht mal, aber er schaut mich an und fragt mich wirklich nach Hilfe. Und das würde ich nie, 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 niemals ignorieren. Dann gehe ich halt einen Bogen, und wenn ich keinen Bogen gehen kann, dann kriegt er halt die Handvoll Kekse vor die Nase. Aber er weiß, dass er sich an mich wenden kann und dass ich ihn nicht in solche Situationen hineinbringe. Und wenn ein Lebewesen weiß, ich bin da geschützt und die bringt mich nicht in so einen Unfug rein, dann können die plötzlich ganz viel. Und manche Sachen gehen halt dann plötzlich einfach irgendwann mal doch.
Genau. Dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch eine nette Geschichte von Fritzi mit Hundebegegnungen erzählen. Und zwar, wir hatten auch einen Erbfeind auf unserer Gute-Morgen-Runde. Und in der Mitte dieser Guten-Morgen-Runde war in so einem Wäldchen so ein kleiner Hügel. Und der war genau so, dass man nicht drüber schauen konnte. Und die Frau, die den anderen Hund hatte, die ist halt zur gleichen Zeit immer spazieren gegangen wie ich. Die kam halt von der anderen Seite. Und die beiden Rüden haben sich genau oben auf diesem Hügelchen getroffen und standen sich gegenüber ganz starr und ganz entsetzt, so, Hilfe, Hilfe, was mache ich jetzt? Waren beide gleich groß, also wollten sich ja auch nicht töten, wie du sagst, Sabine, die haben sich einfach nicht leiden können, warum auch immer. Und dann war der andere auf einmal einen Meter vor seinem Erbfeind. Und ich habe mich so ein bisschen groß gemacht, so gut ich halt kann, habe die Frau angesprochen und gesagt, ich gehe einfach weg, ich drehe um. Sie hat mir geantwortet, guter Plan, ich auch. Ich habe meine Hand gehoben, habe umgedreht und gesagt, komm Fritzi, wir gehen einfach weg. Und die hat es mit ihrem Hund gemacht und die beiden Hunde total erleichtert sind hinter uns her. Also macht euch nicht verrückt, Leute. Die wollen sich nicht umbringen. Die wollen nur einfach ihre Ruhe haben, von ein paar auserwählte Freunde vielleicht haben, mit denen die sie treffen, mit denen sie spazieren gehen, mit denen sie gut sein können. aber die müssen nicht mit jedem Hund gut Freund sein. Und es liegt wirklich an uns, dass wir sie gut an anderen Hunden vorbeibringen und ihnen klar machen, man kann gut leben, auch wenn es andere Hunde auch noch gibt auf der Welt.
Vielen, vielen Dank, liebe Ute. In der kommenden Folge in 14 Tagen sprechen die Trainerinnen über Schmerz und Verhalten und wir freuen uns sehr, wenn du auch dann wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com by Creative Commons Attribution License 3.0. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden und eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.